Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Erst vor kurzem hat die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, ihr neues erinnerungspolitisches Rahmenkonzept vorgestellt. Mit deutlich mehr Raum für die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Trotzdem droht ein historisch bedeutender Ort verloren zu gehen. In Hamburg soll der Bakenhafen, eng mit dem Völkermord an den Herero und Nama verbunden, überbaut werden. Ein Symposium am Bodensee diskutiert 2 Tage lang darüber, wie politisch Museen heute sind oder auch sein sollten. Und eine klare Haltung gegenüber alten weiblichen Rollenbildern nimmt die Ausstellung über die Darstellung von Frauen im antiken Mythos ein, gerade im Alten Museum Berlin zu sehen. Zu unserem ersten Thema. Frankreich erlebt in diesen Tagen und auch Wochen eine erneute heftige MeToo-Welle. Ausgelöst wurde sie von der Schauspielerin Judith Godrèche, die in Cannes gerade erst einen Film zum Thema vorstellte. Jetzt hat die französische Satirezeitschrift Le Canard Enchaîné einen weiteren MeToo-Fall veröffentlicht und konfrontiert den Dirigenten François-Xavier Roth, seit 2015 Gürzenich Kapellmeister und Generalmusikdirektor der Stadt Köln, mit Vorwürfen mehrfacher sexueller Belästigung im beruflichen Kontext. Dabei soll es um schmeichelhafte Textnachrichten, Herzchen-Emojis und sogenannte Dickpics gehen, also Fotos der eigenen Genitalien. Meine WDR-Kollegin Ida Hermes berichtet.
7 Frauen und Männer werfen Roth vor, er habe ihnen anzügliche Nachrichten geschickt. Herzen, Kuss-Emojis bis hin zu sogenannten Dickpics, also Fotos von seinen Genitalien. Das unaufgeforderte Versenden solcher Nachrichten ist nach deutschem Recht strafbar.
Es war sehr schwierig, diese Zeugenaussagen und Beweise zu sammeln. Denn in der Szene herrscht immer noch eine enorme Angst, die auf die prekären Arbeitsverhältnisse von freien Beschäftigten zurückzuführen ist.
Sagt Emmanuel Savoy von Le Canard Enchaîné. Gegenüber dem WDR hat sich Christine Villinger geäußert. Sie ist Roth laut eigener Aussage 2012 zufällig in einem Biergarten in Salzburg begegnet, damals als Pressesprecherin der Oper Leipzig.
Gestehe, ich bin nicht jemand, die erst einmal Schlechtes von Menschen denkt. Also hatte ich ihm auch irgendwie meine Telefonnummer gegeben, wie auch immer. Oder er hatte sie von jemandem bekommen, das weiß ich nicht mehr, da kann ich nichts mehr zu sagen. Auf jeden Fall bekam ich dann abends plötzlich eben so wirklich merkwürdige SMS-Nachrichten, und ich würde dich gern näher kennenlernen und was machst du denn jetzt und liegst du schon im Bett, und dann wurde es immer anzüglicher, also schon wirklich sehr, sehr intim und sehr pervers.
Die SMS-Nachrichten hat Villinger im Laufe der Jahre gelöscht. Es handelt sich also um eine unbestätigte Aussage. Klar ist, dass es ähnliche Vorwürfe gibt, mittlerweile über einen Zeitraum von über 10 Jahren. Im Artikel von Le Canard Enchaîné äußert sich namentlich die Violinistin Marie-Annick Nicolas zu Wort, die von Roth zu einer virtuellen Dusche eingeladen worden sei, als der sich in seinem Hotelzimmer gelangweilt habe. Etwa 5 Jahre soll dieser Vorfall zurückliegen, gab Le Canard Enchaîné auf Nachfrage an. Aus dem Jahr 2021 berichtet das deutsche Online-Magazin Fun. Der Redaktion liege der Brief einer Musikerin des Gürzenich-Orchesters an den geschäftsführenden Direktor Stefan Englert vor, in dem sie François-Xavier Roth sexuelle Übergriffe vorwerfe. Englert äußerte gegenüber dem WDR, es habe in seiner Amtszeit keine offizielle Beschwerde bezüglich Diskriminierung gegeben. Zu den aktuellen Vorfällen sagt er:
Die Berichterstattung zu François-Xavier Roth nehme ich dennoch sehr ernst und nehmen wir alle hier in der Stadt sehr ernst. Und das Thema sexuelle Belästigung ist ein Thema, das uns sehr bewegt und wir gehen dem nach.
Das Gürzenich-Orchester sei nicht befugt, sich ohne deren Zustimmung zu seinen Beschäftigten zu äußern und damit auch nicht zu François-Xavier Roth. In Le Canard Enchaîné entschuldigte der sich bei allen, die er verletzt haben könnte. Sein Anwalt Marcel Leser kommentierte auf WDR-Anfrage:
Es ist vorgekommen, dass mein Mandant intime Nachrichten per Telefon ausgetauscht hat. Wenn der Person unbeabsichtigt zu nahe getreten ist, möchte er diese um Verzeihung bitten.
Strafrechtlich relevante Vorfälle bestätigt er damit ausdrücklich nicht. Arbeitsrechtliche Konsequenzen könnte es für François-Xavier Roth trotzdem geben. Stefan Englert, geschäftsführender Direktor des Gürzenich-Orchesters:
Konsequenzen können sich für jeden Beschäftigten aus Untersuchungen ergeben, wenn es sich bewahrheitet, dass es zu Fällen von diskriminierendem Verhalten und zu sexuellen Übergriffen gekommen ist, dann wird das Konsequenzen haben.
Sicher ist, es kam zu Grenzüberschreitungen. Inzwischen hat François-Xavier Roth bekannt gegeben, bis auf Weiteres alle Ämter ruhen zu lassen.
Die MeToo-Vorwürfe gegen den Kölner Dirigenten François-Xavier Roth, fasste Ida Hermes zusammen. Sammeln, bewahren, forschen und vermitteln, all das gehört zu den Kernaufgaben eines Museums. Präsentieren und konservieren ist wichtig und macht Arbeit und geschieht aber ja auch immer in einem bestimmten Kontext. Die Hängung eines Bildes oder eines Objekts ist immer auch ein Statement, ordnet ein, rückt zurecht, kommentiert. Sind Museen damit politische Orte? Und wenn ja, wie weit sollte die politische Positionierung jeweils gehen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich gerade der deutsche Ableger des Internationalen Museumsrats, kurz ICOM, auf seinem diesjährigen Bodensee-Symposium. Ich habe dazu kurz vor der Sendung mit Felicia Sternfeld gesprochen. Sie leitet das Hanse-Museum Lübeck und ist seit November Präsidentin von ICOM Deutschland. Und meine erste Frage an Sie war, wenn Sie sich das Ausstellungsprogramm der deutschen und auch internationalen Museen anschauen, beobachten Sie da, dass die Ausstellungen insgesamt politischer geworden sind?
Ja und nein. Also meine Haltung ist, dass die Museen schon immer politische Arbeit gemacht haben, dass sie, dass ihre Arbeit immanent quasi politisch ist, indem sie zum Beispiel Dinge zeigen oder Dinge auch nicht erzählen. Zugleich nehme ich natürlich schon wahr, dass sich Museen auch stärker einmischen. Nehmen wir die Klimadebatte, wo auch Museen jetzt zum Beispiel Ausstellungen dazu machen, wie im Moment im Museum für Kommunikation in Berlin.
Ja, da gibt es ja noch weitere Beispiele, wie Museen sich engagieren und wie vielerorts verengen sich gerade ja auch in den Museen die Diskurse. Es kommt zu etwas wie Cancel Culture. Ausstellungen werden abgesagt, Museen erleben also, dass sie nicht immer allein entscheiden, auch über das, was gezeigt wird. Setzen Sie sich mit der Frage auseinander, wie Museen als demokratische Orte auch geschützt werden können oder sollten?
Ja, also wir setzen uns intensiv damit auseinander. Das wird eines der großen Themen sein, die uns in Zukunft beschäftigen. Stellen Sie sich vor, die AfD sitzt oder ist teilweise schon in Stadträten, entscheidet auch über Gelder. Mhm. Das sind schwierige Themen und Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie und wie wir damit umgehen. Und das sind Themen, wo Museen stärker miteinander ins Gespräch kommen müssen, wie, was wir tun. Zudem glaube ich, dass die Museen zutiefst den Auftrag haben, demokratische Werte zu vertreten und zu vermitteln. Und das kann natürlich durchaus sein, dass sie sich genau damit gerade rechtspopulistischen Strömungen entgegenstellen. Und das müssen sie aber auch.
Haben Sie schon ein Szenario vielleicht erarbeitet am ersten Tag Ihres Symposiums? Wie könnte das aussehen? Wie konkret könnten Sie sich schützen vor Angriffen?
Ich glaube, wir fangen in Deutschland gerade erst damit an, es wirklich zu realisieren und zu diskutieren, was wir tun können. Es gibt da noch keine perfekten Lösungsansätze und ein Grundrezept dafür gibt es, glaube ich, sowieso nicht. Die Museen sind so unterschiedlich und die Kulturlandschaft insgesamt. Es wird wahrscheinlich relativ individuell sein. Natürlich hoffen wir trotzdem, als Verbände da unterstützen zu können und vielleicht auch Handlungshilfen geben zu können.
Parallel zu dieser Feststellung, dass Museen sich immer mehr zu politischen Orten entwickeln, gab es ja im vergangenen April eine Studie vom Institut für Museumsforschung. Und darin heißt es, dass Museen Orte sind, denen viele Menschen als Institutionen sehr vertrauen. Und das liegt der Studie zufolge daran, dass Menschen Museen eben als neutrale und damit ja auch unparteiische Orte wahrnehmen. Welche Konsequenzen könnte es denn dann haben, wenn sich viele Museen politisieren und damit ihre Neutralität ja auch ein Stück weit aufgeben? Könnte das zu einem Vertrauensverlust auch führen?
Das ist sicher eine spannende Frage, die wir diskutieren müssen. Natürlich könnte es schlimmstenfalls dazu führen. Ich glaube, Museen haben aber eben einen sehr großen Vertrauensvorschuss und es wird ihnen schon auch geglaubt, dass sie Fakten einsortieren und erklären können. Das macht sie ja gerade so vertrauenswürdig. Inwieweit Museen wirklich aktionistisch sozusagen, darauf spielen sie ja vielleicht an, werden können. Ich glaube, das muss man von Fall zu Fall entscheiden, beziehungsweise jedes Museum auch, wie es zu ihm passt. Ich glaube, da gibt es keine ganz allgemeine Lösung.
Nun sind ja zumindest einige Museen auch politisch hochbelastete Orte gewesen. Man denke in Deutschland etwa an das Münchner Haus der Kunst im Nationalsozialismus. Wie sollten Museen denn mit diesem problematischen Erbe umgehen? Ist das auch Teil auf Ihrem Symposium? Verstehen Sie Museen auch so als politische Orte?
Das ist jetzt nicht explizit Teil unserer Debatte, schwingt aber sicherlich mit. Und natürlich haben die Museen die Aufgabe, ihre Sammlungen aufzuarbeiten. Dazu sind sie nach wie vor sehr stark verpflichtet. Auch Stichwort Kolonialismus ist aber ein Teil, den wir jetzt nicht weiter beleuchten möchten. Wir wollen vor allem auch nochmal dahin schauen, dass Museen, wie sie arbeiten, auch als Vorreiter funktionieren könnten. Das sind spannende Fragen, die uns gerade morgen noch beschäftigen werden.
Ja, morgen wollen Sie auch über Strukturen sprechen in den Museen. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da Machtgefälle, Hierarchien?
Thema Wertschätzung, Thema Zufriedenheit ist wichtig und ich glaube, wir brauchen das auch. Wir müssen da auch stärker hingucken. Dafür braucht man gut ausgebildete Menschen und Mitarbeitende, die aber eben auch mit Freude und Engagement ihren Job machen.
Ich höre daraus, da ist noch Luft nach oben, was die flacheren Hierarchien zum Beispiel anbetrifft.
Ja, Museen haben auf jeden Fall noch Luft nach oben. Museen sind ja oft Institutionen, die es auch schon sehr lange gibt. Da kann man sich ja vorstellen, dass auch noch Dinge weiter verändert werden müssen.
Wie Museen an gesellschaftspolitischen Debatten teilnehmen, darüber sprach ich mit der ICOM-Präsidentin und Museumsleiterin Felicia Sternfeld. Jahrhundertelang war der Kanon der Kunstgeschichte vom männlichen Blick geprägt. Das gilt auch für die Mythen der alten Griechen und Römer. Die Urheber waren auch hier männliche Autoren. Ausnahmen, wie etwa die Dichterin Sappho, bestätigen die Regel. Das fällt uns heute umso mehr auf, als sich Nacherzählungen von Geschichten und Mythen des europäischen Altertums zunehmender Beliebtheit erfreuen und Gegenstand zum Beispiel vieler Fantasy-Romane sind. Die aber werden wiederum oft von Frauen geschrieben. Ist der weibliche Blick auf die Antike aber ein anderer als der männliche? Zum Beispiel bei der Frage nach den klassischen Geschlechterrollen. Das untersucht nun eine Ausstellung im Alten Museum in Berlin, die heute unter dem Titel Göttinnen und Gattinnen – Frauen in antiken Mythen eröffnet wird und mit diesen Fragen natürlich auch gesellschaftspolitisch wirkt. Carsten Probst hat sie gesehen.
Gleich das erste Bildwerk am Eingang der Ausstellung macht klar, worum es geht. Auf einem römischen Sarkophagrelief aus dem 3. Jahrhundert findet sich eine Darstellung vom Raub der Persephone. Die Tochter des Zeus und der Demeter wurde der Überlieferung nach beim Blumenpflücken von Hades, dem Gott der Unterwelt, entführt, der sich in sie verliebt hatte. Das Relief zeigt drastisch, wie Hades die junge Frau von hinten bei ihren Brüsten packt und sie dann auf seinen Wagen zerrt, mit dem er dann davonrast. Kuratorin Annegret Klünker.
Wir haben in den antiken Mythen natürlich Themen, wo wir heute ganz anders drauf blicken. Also wir hatten vorne ja den Raub der Persephone durch Hades, der aus heutiger Sicht als Vergewaltigung bezeichnet wird. Dürfen wir sowas noch im Museum ausstellen? Es ist ja ein Thema, was auch triggern kann von Menschen, die betroffen sind. Aber es ist wichtig auch zu sagen, dass es männliche Gewalt ist und nicht verharmlost und beschönigt werden sollte, wie es in den letzten Jahrhunderten geschehen ist und auch heute vielfach noch geschieht.
Der in verschiedenen Versionen überlieferte Persephone-Mythos beinhaltet auch, dass sich deren eigener Vater Zeus ihr in Gestalt einer Schlange genähert und sie geschwängert haben soll. Auch davon scheint sich eine Andeutung auf dem Sarkophagrelief zu finden. Frauen als Verfügungsmasse männlicher Macht und Begierden, das ist oft das Bild, das die Überlieferung der antiken Mythologien zu zeichnen scheint, das Kuratorin Annegret Klünker jedoch durchbrechen will. Viele dieser Überlieferungen lassen sich unterschiedlich lesen. Sie sind keineswegs so eindimensional, wie es eine männlich geprägte Erzähltradition Glauben machen könnte. Diese Mythen sind vielschichtig, oft nicht ganz eindeutig und bieten sich daher für offene Deutungen an. Zum Beispiel Medusa, eine der bekanntesten mythischen Frauengestalten. Sie galt mit ihrem Schlangenhaupt gerade seit dem 19. Jahrhundert als das Schreckbild weiblichen Verderbens, das alle anderen mit ins Unglück reißt. Dabei ist auch sie zunächst Opfer, sie wird vergewaltigt und ermordet und ihr Mörder, Perseus, geht aus der Geschichte auch noch als Held hervor. Annegret Klünker.
Wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist Medusa ja dann in mehrfacher Hinsicht eben das Opfer der Götter oder Göttinnen und auch des Perseus. Und hier in der Mitte bei der großen Vase finde ich es schön, weil da eben nicht nur Medusa als Monster erscheint wie hier daneben, sondern da ist sie eigentlich ein schönes junges Mädchen und Perseus trennt ihr heimtückisch den Kopf ab. Das heißt, da kommt die ganze Brutalität der Geschichte schon sehr gut rüber.
Nicht alle mythischen Frauenschicksale in dieser präzise durchdachten Ausstellung sind von solcher Drastik erfüllt. Die Ausstellung will die antiken Gestalten aus der lange fixierten Rollenzuschreibung späterer Jahrhunderte herauslösen. Das hat im Übrigen auch Folgen für die männlichen Figuren. Penelope, die Gattin des Odysseus, war, dem Kanon zufolge, lange auf die Rolle der geduldig zu Hause wartenden, keuschen Ehefrau festgelegt, während ihr Mann draußen in der Welt gefährliche Reisen unternimmt und dabei auch diverse Liebschaften eingeht. Doch das lässt sich auch ganz anders lesen. Penelope als eine eigenständige Managerin, die die Unternehmungen des Odysseus aktiv stützt und dadurch erst ermöglicht. Oder Aphrodite, die klassische Liebesgöttin, die bevorzugt nackt dargestellt wird und seit jeher Projektionsfläche war, eines männlichen Blicks auf den idealisierten weiblichen Körper. Dabei weist ihr Mythos viele Facetten auf, als sexuell selbstbestimmt mit zahlreichen Liebhabern, von denen Kriegsgott Ares nur einer ist, mit dessen Schwert sie im Übrigen auch dargestellt wird. Und damit schließt sie an zu Athene, die zwar nie heiratet und kinderlos bleibt, die jedoch ebenfalls das Schwert führt und mit ihren männlichen Kollegen in den Krieg zieht. Und war es nicht am Ende auch eine Frau, die die geraubte Persephone der Unterwelt wieder entrissen hat? Demeter, Persephones Mutter, setzte buchstäblich Gott und die Welt in Bewegung, um den wollüstigen Hades dazu zu bringen, ihre Tochter nur einen Teil des Jahres in der Unterwelt festzuhalten, damit sie den Rest der Zeit bei ihrer Mutter verbringen konnte. Für die alten Griechen war das der mythische Ursprung von Winter und Sommer.
Carsten Probst über Frauen im antiken Mythos, eine Ausstellung im Alten Museum Berlin. Und von der antiken Unterwelt geht es jetzt an den Hamburger Hafen, genauer gesagt an den Barkenhafen. Und der soll weiter wachsen. Neben dem Barkenpark mit etwa 2400 Wohnungen und fast ebenso vielen neuen Arbeitsplätzen sollen noch drei sogenannte Wasserhäuser hier entstehen, durch Steganlagen mit dem Ufer verbunden. Die Planung der Wasserhäuser hat eine längere Geschichte. Ursprüngliche Architektenentwürfe wurden aus verschiedenen Gründen verworfen. Drei Entwürfe haben sich in einem Verfahren durchgesetzt. Dadurch soll eine weitere neue Wohnanlage in der Hafencity entstehen. Die entsprechende Hamburger Behörde hat den Bebauungsplan nun veröffentlicht. Noch bis Ende des Monats haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, zu den geplanten Änderungen des Bebauungsplanentwurfs Hafencity 19 Stellung zu nehmen. Einspruch eingelegt hat bereits die Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe. Ich habe vor der Sendung mit dessen Leiter Jürgen Zimmerer gesprochen und ihn gefragt, was spricht denn gegen den weiteren Ausbau des Hafenbeckens?
Naja, gegen den modernen Ausbau des Hafenbeckens spricht an und für sich nichts. Man muss aber wissen, dass der Barkenhafen der historische Ort war, in quasi die Drehscheibe für den Genozid an den Herero-Nama, der 1904 bis 1908 in Deutsch-Südwestafrika verübt wurde. Quasi 90% der Truppen und ein Großteil der Pferde, 18.000 Soldaten, 11.000 Pferde, wurden über diesen Barkenhafen nach Deutsch-Südwestafrika verschifft. Und das Problem ist, und das ist ein Zeichen eigentlich fast unverständlicher kolonialer Amnesie, dass diese Beteiligungsverfahren, dieses Einspruchsverfahren, die Auslegung des Bauplanes am gleichen Tag begann, an dem der Kultursenator Broster das städteweite postkoloniale Erinnerungskonzept in einer Pressekonferenz präsentierte und offenbar die ganze Zeit von Behörde zu Behörde nie Einspruch einlegte, dass hier ein historischer Ort ist.
Lassen Sie uns noch mal zurückkommen auf Ihren Vorwurf oder Ihre Vermutung, es könne sich vielleicht um Amnesie oder vielleicht auch Unwissenheit handeln. Was ist denn der Grund? Was meinen Sie? Hat man sich nicht erinnert? Fehlt es da an Sensibilität, also genau an dieser Stelle, die historisch bedeutend ist, ein neues Wohnviertel zu bauen?
Also es ist mir unerklärlich, also in dem Erinnerungskonzept kommen wir praktisch als Forschungsstelle kaum mehr vor, aber es ist diese Art Grundlagenforschung, die eben erst nachgewiesen hat, dass der Barkenhafen diese Drehscheibe für den Genozid war. Das wusste man bis vor 7 Jahren nicht, als wir mit den ersten Forschungen dazu begonnen hat. Und das belegt eben, man braucht diese Grundlagenforschung, bevor man gedenken- und identitätsstiftend wirken kann und eben um solche Orte zu identifizieren.
Ihre Forschungsstelle, die fordert ja jetzt nicht einen kompletten Baustopp, sondern Sie wünschen sich, dass die Pläne die historische Bedeutung des Barkenhafens angemessen berücksichtigen. An was haben Sie denn da konkret gedacht?
Also wir denken, es braucht einen Gedenkort, der das sichtbar macht. Und unser Vorschlag ist eben ein Dokumentationszentrum, dass man eben dort die Geschichte dieses Ortes, die Geschichte des Hamburger Hafens im Kolonialismus und die Geschichte des Kolonialismus eben erfahren kann und dass man dort eben auch wissenschaftlich diese Geschichte aufarbeitet und aufbereitet. Das Problem ist, es gibt überhaupt keine Überlegungen dazu. Und deshalb muss man eben diesen Weg über diesen Einspruch gehen und zu sagen, ihr müsst halt dann, ihr Betreiber dieser Häuser, müsst eben auch einen Raum schaffen, in dem diese Dokumentation, dieses Erinnern, dieses Gedenken möglich ist.
Immerhin haben jetzt bis Ende dieses Monats Bürgerinnen und Bürger noch die Möglichkeit, gegen den Bebauungsplan Einspruch zu erheben. Wir haben es gesagt. Womit rechnen Sie denn? Wie bewusst ist der Stadt Hamburg die Erinnerung an einen historischen Ort wie Bakenhafen, der eng mit dem Völkermord an den Herero und Nama verbunden ist?
Naja, also wir haben dieses Jahr 120. quasi Gedenkjahr. Vor 120 Jahren brach dieser Genozid aus, vor 120 Jahren fuhren die Schiffe ab und nach 120 Jahren gibt es kein Konzept für den Bakenhafen. Das zeigt ja schon, dass das offiziöse Hamburg sich hier sehr schwer damit tut, wenn quasi die Aufarbeitung, die koloniale Aufarbeitung ans Eingemachte geht, an die Frage, wie habt ihr vom Genozid profitiert, wie habt ihr von der Sklaverei profitiert, wenn man nicht sagen kann, wir ändern ein paar Straßennamen, aber sonst bleibt die Nutzung gleich, sondern wenn man sagt, nein, nein, es muss jetzt hier auch in diesen Ort im Grunde das eingeschrieben werden, dass der historisch eine ganz andere Funktion hat. Und ich fürchte, da scheut sich der Senat davor.
Über die Bebauungspläne im Bakenhafen sprach ich mit dem Historiker und Leiter der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe, Jürgen Zimmerer. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will Kultur als Staatsziel in die Verfassung aufnehmen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Jetzt, 75 Jahre nach der Verkündung des Grundgesetzes, sei genau der richtige Zeitpunkt, erklärte Roth. Damit würde betont, wie zentral Kultur für die Demokratie ist. Kunst- und Pressefreiheit bezeichnet die Kulturstaatsministerin als das Herzstück unserer Demokratie. Ein Staatsziel Kultur würde die Verantwortung des Staates im Hinblick auf das kulturelle Erbe unterstreichen und Gerichte, Verwaltungen und Regierungen müssten es bei der Auslegung von Gesetzen beachten. Claudia Roth wörtlich, die Aufnahme der Kultur als Staatsziel in das Grundgesetz wäre eine wegweisende Verantwortungsbekundung. Es ist Festivalsaison in Frankreich. Die Intermittents machen auf ihre Situation aufmerksam, derzeit beim Filmfestival in Cannes. Der Protest ist hörbar präsent. Sous les écrans, la dèche, hinter den Bildschirmen die Misere, könnte man salopp übersetzen. Das gleichnamige Kollektiv spricht für 3.000 bis 5.000 nur temporär angestellte Festivalhelfer, die kaum soziale Absicherung haben und ganz aus der Arbeitslosenversicherung herausfallen. Dazu kommt:
In Frankreich ist eine Reform der Arbeitslosenversicherung geplant. Das betrifft direkt die Menschen, die auf dem Festival arbeiten. Also Menschen, die nicht das ganze Jahr Jobs haben, sondern nur während der Festivalsaison. Wenn die Konditionen der Arbeitslosenversicherung verschärft werden, wird es quasi unmöglich zu überleben. Wir wollen als sogenannte diskontinuierlich Beschäftigte anerkannt werden und entsprechend versichert sein.
Streiks der temporär Beschäftigten in Cannes sind bislang nicht angekündigt. Das Festival Impulse bekommt eine neue Leitung. Franziska Werner übernimmt. Die renommierte Theaterfrau war lange Jahre künstlerische Leiterin der Berliner Sophiensäle und will jetzt einen Schwerpunkt auf verschiedene Gastregionen legen. Das Theaterfestival Impulse ist die wichtigste Plattform für freies Theater im deutschsprachigen Raum und findet in 4 Städten Nordrhein-Westfalens statt. Der Bundeswettbewerb Jugend musiziert ist gestern in Lübeck zu Ende gegangen. 2000 junge Musikerinnen und Musiker aus 17 Nationen haben teilgenommen. Der Wettbewerb ist die Kaderschmiede für junge Nachwuchsmusikerinnen in Sachen Vorbereitung, musikalisches Repertoire oder auch Auftrittsdruck. Seit 1964 gibt es den Wettbewerb und rund 1 Million Kinder und Jugendliche haben schon daran teilgenommen. Das rote Telefon wird 100, also das andere, die britische Telefonzelle, ein Wahrzeichen des Vereinigten Königreichs, wurde im Rahmen eines Designwettbewerbs für die britische Postbehörde entworfen und vor 100 Jahren eingereicht.
Die Kulturmeldung von Karin Fischer, vielen Dank. Für Kultur heute war Antje Allrocken am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.